Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch in Bamberg sein kann. Wir verfolgen in Coburg das sehr gespannt, wie das mit euren Bauplänen vor sich geht. Wir sind da immer auf dem Laufenden, weil der Bernhard in unserem Gebetskreis auch immer wieder daran erinnert und wir auch mit dafür beten. Und insofern ist das auch für uns eine lebendige Erfahrung, wie Gott euch da führt. Und wir freuen uns, dass ihr die Möglichkeit bekommt, doch auch eine eigene Kapelle zu haben, denn das ist schon ein großer Unterschied. Da wissen wir in Coburg uns sehr glücklich zu schätzen, weil es uns da schon sehr lange so geht. Mein Thema heute zur Predigt ist eigentlich genau das Gleiche, was ihr das ganze letzte Vierteljahr schon betrachtet habt. Es geht um Verheißungen Gottes. Vielleicht Verheißungen Gottes in meinem Leben, in deinem Leben, in der Corona-Zeit. Verheißungen, das ist ja ein Begriff, den gibt es doch in unserer Alltagssprache schon gar nicht mehr, oder? Aber wir wissen, was verheißungsvoll ist. Etwas, was man sich wünscht, was begehrenswert ist oder wonach man sich sehnt. Wir können also davon ausgehen, dass Gottes Verheißungen nichts Belangloses sind oder nicht unerwünscht waren. Und das möchte ich an ein paar Beispielen erläutern. Die Verheißungen, die Gott gegeben hat, die stehen nicht irgendwo willkürlich im Raum und ich verspreche dir jetzt das und du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst. Verheißungen Gottes wurden immer in ganz speziellen Situationen zu ganz besonderen Anlässen auch gegeben. Und da möchte ich mit euch die erste Verheißung lesen. Das wisst ihr alle, die steht in 1. Mose 3 und da der Vers 15. 1. Mose 3 und dort der Vers 15. Ich lese das nach einer gängigeren Übersetzung, weil ich mir mit dem Lutherdeutsch auch immer ein bisschen schwerer tue. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein Gott der Liebe verspricht hier der Frau Feindschaft. Die Frau und die Schlange sollen in Zukunft sich feindlich gegenübergestellt sein. Ist das etwas Erstrebenswertes für Adam, für Eva gewesen? Hätte sich das Eva gewünscht? Ich denke, nach dem, was sie mit der Schlange erlebt hatte, wie sie von ihr hinterlistig aufs Glatteis geführt worden war, hat Eva die Schlange bestimmt verwünscht. Denn das, was die Schlange versprochen hatte, das hat sich nicht erfüllt. Sie waren nicht wie Gott geworden. Sicher, sie wussten jetzt mehr. Vorher hatten sie nur das Gute gekannt. Jetzt kannten sie auch das Böse. Aber war das ein Gewinn? Wir kennen all das Leid und die Auswirkungen, die sich durch den Sündenfall ergeben haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in Eva so eine Wut, ein Hass entstand auf die Schlange, aber auch die Angst, von Neuem verführt zu werden, ahnungslos zu vertrauen, weil man dem anderen so positiv gegenüber eingestellt ist und auf ihn eingeht. Und hier schiebt Gott einen Riegel vor durch die Feindschaft. Wen wir nicht mögen, dem vertrauen wir nicht. Es ist Gottes Schutz für Eva und ihre Nachkommen. Die erste Verheißung in der Bibel wurde also gegeben, als Menschen negative Erfahrungen gemacht haben und in ihnen der Wunsch entstand, so etwas nie mehr erleben zu müssen. Ähnliches erkennen wir nach der Sintflut. Diese Quarantänezeit von einem Jahr und 10 Tagen war schlimmer als alles, was wir jetzt in der Corona-Zeit erleben. Sicher, wir leiden alle noch unter der Maske. Aber so eingesperrt und isoliert zu sein in der Arche, wie das Noas Familie war, und als einzige Familie zu überleben, keine andere Ansprechpartner, Bezugspersonen zu haben, monatelang auf dem Meer zu treiben, keine Ausgangsmöglichkeiten zu haben, nicht nur zum Essen gehen, sondern überhaupt mal seine Füße auf Land zu setzen, keinen Ausblick als der nach oben, keine Abwechslung zu haben als die der täglichen Pflichten und vor allem nicht zu wissen, wann hört das endlich auf. Das kann schon zermürben. Gott macht die Zusage in dieser Situation, auch wenn in Zukunft jetzt immer wieder Regen vom Himmel fallen wird, was die Menschen ja vorher gar nicht gekannt haben, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Es wird nie wieder so eine weltumfassende Sintflut kommen, auch wenn die Menschen wieder sündigen werden und sich von Gott lossagen. Etwas Größeres hätte Gott gar nicht versprechen können. Das war das wichtigste, das größte Anliegen, das die Menschen nach der Sintflut hatten. Wenn ich jetzt an Abraham denke, dann fällt mir auf, dass Gott ihm verspricht, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Wäre das ein Wunsch für dich? Wäre das für dich eine tolle Verheißung? Für Abraham vielleicht schon. Diese Verheißung, die steht auch nicht willkürlich im Raum. Wenn ihr das Kapitel davor lest, da ging es um den Turmbau zu Babel nach der Sintflut. Da hatten die Menschen das Anliegen, berühmt zu werden, sich einen Namen zu machen, ein großes Volk zu sein an einem gemeinsamen Platz. Lest mal mit mir 1. Mose, Kapitel 11 und da der Vers 4. 1. Mose 11, der Vers 4. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Scheinbar haben Menschen öfters das Anliegen, berühmt zu werden, sich einen Namen zu machen. Dafür sprechen schon allein die ganzen Castingshows im Fernsehen. Lehrer können ein Lied davon singen, wo Kinder sich interessant machen, um aufzufallen. Oder fragt die Polizei, was sich da alles Menschen einfallen ließen, um in die Schlagzeilen zu kommen und sich einen Namen zu machen. Aber wenn Gott Abraham einen großen Namen machen will, dann hat das eine ganz andere Dimension. Ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt einen Namen gibt, außer wahrscheinlich von Christus, der so bekannt ist wie der von Abraham. Die Juden kennen ihn, die Christen kennen ihn und auch bei den Moslems ist er eine sehr geehrte Persönlichkeit. Als Abraham von Ur wegzog, da verließ er eine berühmte Stadt, die damals schon zweigeschossige Häuser und Wasserleitungen hatte. Das heißt, wer aus Ur in Chaldea kam, der war stolz, dort zu leben, so wie wenn man heute in New York leben würde. Und von da soll er weg und als ein Niemand und Nomade wie unzählig andere umherziehen. Gott verspricht ihm, dass er kein Niemand sein wird, sondern dass er einen ganz großen Stamm bekommen wird und dass er ihm einen großen Namen machen wird. Wir sehen also, Gott hat Verheißungen gegeben in Situationen, in denen sich Menschen echt genau nach dem gesehnt haben. Und wenn ich ins Neue Testament schaue, nach Jesu Tod, da sehnten sich die Menschen danach, dass er zu ihnen zurückkommen sollte. Sie wünschten sich nichts sehnlicher, als bei Christus zu sein und dass endlich sein Reich aufgerichtet würde. Genau diese Sehnsucht nahm Jesus zum Anlass, ihnen zu versprechen, dass er sie nie verlassen würde. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Aber er sagt auch, dass er nicht überall gleichzeitig sein kann und dass er deswegen den Heiligen Geist schicken wird, der das noch viel besser kann als er. Und dass der Heilige Geist so da sein wird, wie er es auch sein würde. Jesus versprach den Jüngern zurückzukommen und alle seine Kinder zu sich zu nehmen, wo sie für immer bei ihm bleiben dürfen. Das waren nur einige Beispiele an Bedürfnissen der Menschen damals und Gottes Verheißungen, die er ihnen nicht nur gegeben hatte, sondern die er auch wie kein anderer genau erfüllt und noch erfüllen wird. Aber wie sieht das heute aus? Welche Sehnsüchte haben wir Menschen des 21. Jahrhunderts? Jetzt, nach der Corona-Zeit. Vor etlichen Wochen schrieb mir mein Bruder einen Brief, in dem er mir davon berichtete, wie wichtig Leittexte in unserem Leben sind. Leittexte. Gedanken, Formulierungen, die uns prägen in unserem Leben. Ihr wisst alle, was das mit Menschen macht, mit Kindern macht, wenn sie aufwachsen unter dem Motto, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, du hast zwei linke Hände, lass das lieber sein. Oder andersherum, du schaffst das. Du machst das echt gut. Probier das, du wirst das schaffen. Solche Leitlinien prägen uns in unserem Leben. Aber es gibt auch Bibelstellen, die uns in unserem Leben unglaublich prägen können. Bibeltexte, Leittexte, die Gott uns auf den Weg gegeben hat, zum Beispiel bei unserer Taufe, zu unserer Hochzeit, zur Schulentlassung. Texte, die uns immer wieder bewusst werden in unserem Leben. Vielleicht auch Texte, die uns in einer besonderen Situation Gott so ins Herz gegeben hat und die uns geprägt haben, die uns Kraft schenken, die wir im Laufe unseres Lebens sehr schätzen gelernt haben. Mir wurde zum Beispiel der Text aus Offenbarung 2, Vers 10 zur Taufe mitgegeben. Wenn ihr den Text aufschlagen wollt, kann ich ihn noch mal mit euch gemeinsam lesen. Offenbarung 2 und dort der Vers 10. Die Kinder sind es ja immer gewohnt, dass sie eine Kindergeschichte hören. Und meistens ist es dann so, wenn die Kindergeschichte zu Ende ist, dann schalten die Kinder ab und dann ist das andere nur noch für die Erwachsenen. Und ich habe mir das deswegen angewöhnt, Geschichten in meine Predigt einfließen zu lassen, damit auch mehr noch vor der Geschichte und nach der Geschichte auch mitgegeben werden kann. Und das ist so eine Situation, die ich euch mit euch teilen möchte, wie Gott diesen Text in meinem Leben mir so ins Herz geschenkt hat und wie er mich geprägt hat in meinem Leben. Offenbarung 2, Vers 10 steht, fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Was für ein Text für mein Leben. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Wenn mir jemand in dem Alter, als ich 15 war, gesagt hätte, du wirst mal heiraten, 4 Kinder kriegen, 2 davon werden an MS sterben, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dann heirate ich lieber nicht. Das möchte ich nicht durchmachen müssen. Und dann gibt solch einen Text, gibt mir Gott zur Taufe, fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Keiner von uns weiß, was ihm im Leben alles noch bevorsteht. Auch ich wusste es nicht und auch mein Prediger wusste es nicht, der diesen Text für mich ausgewählt hat. Der Einzige, der meinen Lebenslauf kannte, war Gott. Er hat Einblick in die Zukunft und weiß, was wir brauchen, um uns darauf vorzubereiten. Und da schenkt mir Gott diesen Bibeltext zur Taufe. Als ich mich taufen ließ, war ich 15 Jahre alt. Vielleicht denkt ihr, ein schönes Alter oder eigentlich noch viel zu jung. Oder damals war das eben so. Für mich war es weder ein schönes Alter noch sonst etwas. Für mich war das Alter als Teenager ganz furchtbar. Es waren meine schlimmsten Jahre. Ich fühlte mich als Versager und als ganz schlechter Mensch, moralisch und auch schulisch. Ich hatte immer Streit mit meiner Schwester, so viel ich Gott auch bat, dass ich anders mit ihr umgehen könnte. Als ich getauft war und der erste Streit nach unserer Taufe, kann ich mich noch genau erinnern, wie meine Schwester sagte, und du willst getauft sein. Das hat mich unheimlich getroffen. Das hat mich fertig gemacht. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch auf dem Tiefpunkt ihrer Ehe. Es gab unendlich Streit zu Hause. Ich wurde sexuell missbraucht, deswegen ging es auch in der Schule nur noch bergab. Aber das Schlimmste war, ich fühlte mich mutterseelenallein. Ich konnte mit niemand sprechen. Ich hatte keine Freundin, keine Vertrauensperson, niemand, von dem ich mich verstanden gefühlt hätte. Und ich schämte mich so. Gott war der Einzige, zu dem ich Vertrauen hatte, von dem ich mich verstanden fühlte und mit dem ich über alle Schwierigkeiten sprechen konnte. Und dann bekomme ich diesen Bibeltext, fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Das ist doch keine Ermutigung, oder? Mir stand doch so schon das Wasser bis zum Hals. Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, ich habe erst bei der Ausarbeitung dieser Predigt den gesamten Text gelesen. In meiner Taufurkunde steht nur der Schlussteil nach Luthers Übersetzung. Bleib getreu bis zum Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und dieses Treusein zu Gott, das habe ich schon als Kind sehr stark erlebt und gelebt. Insofern war das eine echte Ermutigung für mich. Treu zu sein, das ist heute eine echte Herausforderung. Treue in der Ehe, treu seine Versprechungen einzuhalten, treu Gott gegenüber zu sein. Aber welche Verheißung ist damit verbunden? Ich will dir das ewige Leben geben. Gibt es etwas Begehrenswerteres als das? Solche Versprechen Gottes, die setzen viele Kräfte frei, durchzuhalten, alles auf sich zu nehmen, und das Ziel immer im Blick zu haben. Ich bin Gott so dankbar für diesen Tauftext und erlebe immer wieder, wie Gott mich vorbereitet hat und ausrüstet, dass ich den Herausforderungen gewachsen bin und mit seiner Hilfe bestehen kann. Und da, wo ich versagt habe, da vergibt er und sagt: Alles in Ordnung, Damaris. Dir tut es leid. Du hast bereut und um Vergebung gebeten. Ich habe dir vergeben. Alles gut. Gott ist keiner, der viel fordert und wenig gibt. Gerade umgekehrt ist es bei Gott. Er verspricht so viel, viel mehr, als wir verdient haben. Und wenn er etwas von uns erwartet, dann ist es eigentlich etwas ganz Selbstverständliches. Vertrau mir doch. Halt dich an mich. Halt dich an meine Ratschläge. Ist das nicht mehr als fair? Nur Satan will uns einreden, dass Gott Unmögliches von uns erwartet und dass es sich letztendlich gar nicht lohnt, so viel einzusetzen oder dass es viel zu ungewiss ist, ob das überhaupt alles eintrifft und machbar ist. Ein zweiter Bibeltext, der mich in meinem Leben über Wasser gehalten hat, das war Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Es ist so ein bekannter Text, ich glaube gar nicht, dass ich den vorlesen muss. Aber ich lese ihn euch mal nach der Hoffnung für alle, damit er wieder mehr überdacht wird. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Alles, was dir geschieht, geschieht dir zum Guten. Wer Gott liebt. Als ich 15 Jahre alt war, konnte ich das nicht so sagen. So wie Abraham auch nicht sagen konnte, als er 99 Jahre alt war: Ich habe eine riesen Nachkommenschaft. Gott hat sein Versprechen gehalten. Ich bin ein großer Stamm geworden. Gottes Wege und Gedanken, aber auch seine Zeit, ist anders als unsere. Aber unterm Strich wird jeder bekennen müssen, dass Gott wahrhaftig ist und dass wir uns auf ihn verlassen können. Er hält seine Versprechen. Aber manchmal sehen wir das erst im Nachhinein, bei Abraham und auch in meinem Leben. Als ich 15 Jahre alt war, ging ich aufs Gymnasium in der Nachbarstadt. Das war nur 5 Minuten mit dem Zug dorthin zu fahren, aber es war doch eine ganze Welt entfernt. In meiner Klasse war nur ein einziges Mädchen, das auch dort in meine Klasse ging, aus unserem Ort. Und dieses Mädchen war eine treue Katholikin. Für sie war es lästig, wenn ich am Sonntag ankam und sie fragte, was am Sabbat im Unterricht durchgenommen worden war. Für manche ist das vielleicht jetzt ganz neu oder gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Aber als ich zur Schule ging, hatten wir noch 6 Tage die Woche Schule. Und jeden Sabbat habe ich 5 bis 6 Unterrichtsstunden versäumt. Es hieß also, am Sonntag nachzufragen: Was war am Sabbat dran, was habt ihr auf, was muss ich machen? Und weil dieses Mädchen am Sonntag in ihre Kirche ging und da ihren Ruhetag hatte, wollte ich sie da auch nicht mehr mit belasten. Und so ging ich nicht mehr hin. Ich spürte, ich war hier unerwünscht. Bei jemand anderem aus der Klasse anzurufen, was heute das Einfachste der Welt ist, das haben die Eltern verboten, denn das war zu teuer. Welche Möglichkeiten hatte ich noch? Ich ging also jeden Montag mit einem flauen Gefühl im Bauch zur Schule. Ich hatte keine Hausaufgaben gemacht, weil ich nicht wusste, was wir aufhatten. Ich konnte niemand fragen. Und doch fühlte ich mich schuldig und schlecht. Ich könnte auch nicht sagen, dass ich verständnisvolle Lehrer gehabt hätte. Wie auch. Eine andere Schülerin aus unserer Gemeinde, die ging auch auf dieses Gymnasium. Aber sie ging am Sabbat in die Schule und nicht zum Gottesdienst. Wie hätten das die Lehrer verstehen sollen? Zwei Lehrer hatten mich besonders auf dem Kicker. Das eine war unser Mathe- und Physiklehrer, der leibhaftige Naturwissenschaftler, der meine Religiosität als weltfremd abtat, und mein Französischlehrer, der von Frankreich schwärmte, von dem guten Wein und den schönen Frauen dort. Beide wollten mir naivem Ding doch mal zeigen, wie weit ich mit meinem Glauben komme. Ich sehe heute noch beide vor mir. Montags, wenn ich nach vorne gerufen wurde und ich in Physik das abgefragt wurde, was sie am Sabbat im Unterricht durchgenommen hatten, das breite Grinsen meines Physiklehrers, wenn er dann so sein Jackett aufmachte und aus seiner Innentasche das Notenbüchlein zückte und mir mit Genugtuung und einem breiten Grinsen eine 6 wieder eintrug. Ich kann mich noch genau erinnern an einen Montag im Januar 1970, 2 Monate nach meiner Taufe. An dem Tag sollte ich wieder in Physik abgefragt werden. In Geometrie hatte ich die Aufgabe nicht lösen können und in Latein sollten wir eine Klassenarbeit schreiben. Mir graute vor diesem Montag und mir war es so elend, dass ich die ganze Woche davor schon betete, dass Gott mich krank machen soll, damit ich an dem Tag nicht in die Schule muss. Ich erzähle euch das, damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, wie verzweifelt ich war und wie ich für mich nur noch eine Lösung sah: krank zu werden. Ich weiß heute, dass das kindisch ist, aber ich sah keinen anderen Ausweg. Und wie geht jetzt Gott mit so einer Bitte um? Ein Kind, das ihm vertraut und darum betet, krank zu werden? Wie hilft Gott so einem Kind? Am Sonntagabend vor diesem bewussten Montag betete ich noch einmal ganz intensiv um irgendeine Krankheit, die verhindern sollte, dass ich am nächsten Morgen in die Schule musste. Als ich Montag früh wach wurde, konnte ich es nicht glauben, dass ich gesund war. Ich war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass Gott mein Gebet erhören würde. So intensiv hatte ich gebetet und Gott vertraut. Das hat mich sehr verwirrt. Und ich wusste nicht, wie das jetzt alles weitergehen soll. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste los zum Bahnhof, um noch rechtzeitig den Zug zu erwischen. Es war eiskalt draußen. Ich weiß nicht mehr, ob auch Schnee lag, aber irgendwie bin ich unterwegs ausgerutscht und so hart mit dem Kopf auf der Straße aufgeschlagen, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte und gleich mehrere Wochen zu Hause bleiben musste. Ich kann euch nur eins sagen, ich fühlte keinen Schmerz. Ich dachte auch nicht an die Schule. In mir jubelte es nur ganz laut: Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Er hat mein Gebet erhört. Ich weiß heute, dass das keine Problemlösung war, Nach der Gehirnerschütterung musste ich trotzdem wieder in diese verhasste Schule. Aber dass Gott mein Gebet erhört hatte, dass er mich im Blick hat und mich nicht im Stich gelassen hat, das hat mein Vertrauen in ihn unbändig gestärkt. Ich habe diese 9. Klasse nicht geschafft. Mein Mathelehrer hatte mir in Physik eine 6 und in Mathe eine 5 gegeben und damit hatte ich das Klassenziel nicht erreicht. Aber Gott hatte eine ganz andere Lösung für mich, an die ich nie gedacht hätte. Ich kam ins Internat auf die Marienhöhe. Das war eine Schule von unserer Kirche, eine 5-Tagesschule, etwas, was es damals so gut wie noch gar nicht gab. Ich erlebte dort ganz andere Lehrer. Sie wollten mir nicht beweisen, wie naiv mein Glaube war, sondern sie wollten mir helfen, dass ich mitkam. Alle Lernblockaden waren aus dem Feld geräumt. Nach einem halben Jahr konnte ich in die nächste Klasse springen und so doch noch die 10. Klasse schaffen, ohne Zeit verloren zu haben. Das Gefühl, keinen Unterricht mehr zu versäumen, das hat mir so geholfen, dass ich immer wusste, das hast du gehört, das weißt du, das hast du drauf. Mit dem Eintritt ins Internat waren auch viele andere Probleme gelöst. Der Streit mit meiner Schwester, der belastete mich nicht mehr so sehr. Und es gab keinen Missbrauch mehr und ich hatte Freundinnen und Freunde. So ist Gott. Die Verheißung meines Tauftextes hatte sich erfüllt. Gott belohnte mich mehr, als ich verdient hatte, weil ich treu geblieben war. Ich habe nicht die Gemeinde und meinen Glauben verwünscht, der mich so in Schwierigkeiten gebracht hatte. Gott hat meinen Glauben gestärkt durch diese Erfahrungen. Alles wird mir zum Guten dienen. Das können wir meist erst im Nachhinein beurteilen. Heute sehe ich, was diese Erlebnisse mit mir gemacht haben. Ich habe viel mehr Verständnis für Kinder, die nicht so gut sind in der Schule, als es zum Beispiel meine Mutter hatte, die immer gut in der Schule gewesen war. Ich konnte meine eigenen Kinder trösten, wenn sie eine Klassenarbeit verhauen hatten oder durchblickte schlechte Noten als Warnsignale, dass da irgendetwas nicht stimmte. Ich habe Verständnis für sogenannte gefallene Mädchen, für Frauen, die sich schlecht fühlen, die nicht geliebt oder anerkannt wurden in ihrer Kindheit. Mich haben meine eigenen Erlebnisse sensibel gemacht für die Nöte anderer. Und dafür bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Der ganze Widerstand, den ich von Seiten der Lehrer erfahren habe, machte mich umso sicherer in meinem Vertrauen zu Gott. Es hat Jahre gedauert, bis Gott mein Gebet um Veränderung meiner Situation erhört hat. Aber in der Zwischenzeit hat er mir immer wieder Beweise seiner Liebe und Zuwendung geschenkt, sodass ich an Gott nie gezweifelt habe. Ich denke, so ähnlich hat es Abraham auch erlebt. Die Verheißung einer großen Nachkommenschaft, die ging nicht gleich in Erfüllung. Aber erinnert euch, die Verheißung des Segens, die ging sehr wohl in Erfüllung und dass Gott ihm einen großen Namen machen würde. Er war nicht auf die saftigeren Weiden angewiesen, um zu Wohlstand zu kommen, wie der Lot, der dachte, da nimmt er doch die saftigeren Weiden, dann kann sich sein Viehbestand ganz anders vermehren. Gott hat Abraham einen Großes, ein ganz großes Vermögen geschenkt. Er hatte so viele Knechte, ein so großes, wohlhabendes Haus, dass er nicht nur seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft befreien konnte, sondern alle Kriegsgefangenen mit ihren Königen, die mit Lot in Gefangenschaft geraten waren. Er konnte sogar auf die Belohnung verzichten, die ihm die Könige zum Dank zulassen kommen wollten. Dadurch verschaffte er sich eine Hochachtung in der gesamten Nomadenwelt und konnte in Frieden dort leben, ohne je von irgendeinem Stamm angegriffen zu werden. Das war für damalige Verhältnisse fast unmöglich. Vielleicht übersehen wir manchmal das, was Gott für uns tut, weil unsere Augen nur auf das gerichtet sind, was sich noch nicht erfüllt hat. Wir beachten gar nicht die vielen zusätzlichen Segnungen und Liebesbeweise, die Gott uns zukommen lässt, weil unsere Augen immer auf das eine fixiert sind, was sich noch nicht erfüllt hat. Aber Gott schenkt uns so viele kleinere Erfahrungen, die uns in unserem Vertrauen immer wieder aufs Neue stärken sollen, bis sich die große Verheißung erfüllen wird. Abraham konnte Gott gehorchen und war bereit, seinen einzigen Sohn Gott zu opfern. Da konnte der Verstand noch so dagegen wettern: Gott verlangt niemals Menschenopfer, die sind verboten, das ist Gott zuwider. Da war auch kein Zweifeln, ob das wirklich Gottes Stimme war, die er da gehört hatte. Abraham hatte Gottes Stimme gehört und er folgte Gottes Aufforderung, ohne Wenn und Aber. Das hätte Abraham wahrscheinlich nicht gekonnt am Anfang, als er auszog aus Ur in Chaldea. Solche Dinge verlangt Gott auch nicht von Menschen, die dazu noch zu jung oder zu unerfahren sind. Ich möchte dazu den Text aus 1. Korinther 10, Vers 13 mit euch lesen. 1. Korinther 10 und da der Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Auch das ist eine Verheißung Gottes. Und immer wenn ich diesen Bibeltext lese, muss ich an unseren Thorsten denken. Der hat mir mal so augenzwinkernd gesagt: Mama, ich staune darüber, was Gott mir alles zutraut. Dass er im Rollstuhl sitzt, dass er dann nicht mehr sprechen konnte, dass er seinen Abschluss nicht machen konnte, dass er auf so vieles in seinem Leben verzichten musste durch seine Krankheit. Gott hat ihm zugetraut, dass er das schafft. Sonst hätte er es ihm nicht zugemutet. Ich staune darüber, was Gott mir alles zutraut. Ich denke, auch Abraham hätte sich solche Zumutungen nicht zugetraut, dass er da so blind Gott vertrauen würde. Da wachsen wir mit Gottes Hilfe manchmal über uns selbst hinaus. Jede erfüllte Verheißung ist ein Baustein im Fundament unseres Glaubens. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Verheißungen kennen und sie beachten, wo sie sich erfüllen in unserem Leben, damit unser Glaube wachsen kann. Die kleinen und großen Segnungen Gottes, seine Liebesbeweise an uns werden uns so stark machen im Glauben, dass wir auch über uns selbst hinauswachsen und so eine enge Beziehung zu Gott bekommen, dass uns Gott wichtiger ist als alles, was es für uns an Bedeutendem gibt. Wir können und wollen ohne Gott nicht mehr leben. Er ist unser Ein und Alles. Nur so lässt es sich erklären, warum Menschen ihr Leben für Gott geben konnten und können. Und sie trotzdem nicht verzweifelt und unglücklich sind, sondern Frieden haben in ihrem Herzen. Und diesen wachsenden und stärkenden Glauben, den wünsche ich uns allen. Amen.